Willkommen beim Jägerstammtisch, dem Podcast für alle, die die Leidenschaft zur Jagd teilen. Hier sprechen wir über Tradition und Moderne, Reviergeschichten, Wildmanagement, Ausrüstung und Ethik. Ganz egal, ob erfahrener Weidmann oder neugieriger Jungjäger, am Jägerstammtisch ist jeder willkommen. Setzt euch zu uns ans Feuer, schnappt euch ein kühles Getränk und lasst uns gemeinsam über das sprechen, was uns verbindet, die Jagd. Los geht's, Weidmanns Heil.
Moin und Weidmanns Heil zum Jägerstammtisch. Wir haben ein spannendes Thema für euch, Pirsch oder Ansitz. Wie fühlt sich die Jagd wirklich an und was passt ins eigene Revier? Außerdem werfen wir einen Blick auf die Nachtjagd. Ist sie ethisch vertretbar oder braucht es dafür mehr Schulung und Erfahrung, um wirklich sicher und weitgerecht zu handeln? Also anschneiden, Kaffee raus, hier kommt eure neue Folge vom Jägerstammtisch. Ach ja, und sind erst heute leider verhindert. Hi Jochen, wie geht's dir?
Moin Marcel, alles gut und bei dir?
Bei mir ist auch alles gut. Wir wollen heute über Pirsch oder Ansitz reden. Was machst du denn eigentlich am liebsten? Pirschen oder sitzt du lieber an?
Also ich bin so der klassische Ansitzjäger, glaube ich. Also ganz klassisch, weil ich mich ich glaube, das ist so das, womit du als Jungjäger anfängst. Ne, was irgendwie so das Sicherste ist, du kannst dir Zeit lassen. Ne, du brauchst ja auch sehr viel Zeit, um vor dem Wild irgendwie da zu sein, um so einzusickern ins Revier. Das fand ich aber gut und ich habe mich davon nie so richtig wegentwickelt. Ich finde Pirschen unfassbar spannend, aber richtiges Pirschen muss gelernt sein. Ob es jetzt das Schießen vom Zweibein ist, oder nee, anders, erstmal vom Schießstock, ne? So dieser klassische Haselnussstecken oder vom Dreibein oder vom Zweibein, so, das ist echt eine schwierige Angelegenheit, ist nicht überall möglich. Kugelfang ist hier das Stichwort oder da vertrittst dir das Wild. Das ist echt nicht ohne. Deswegen irgendwie, ich bin immer noch so der Ansitzjäger, obwohl mich das Thema sehr, sehr reizt. Wie ist es bei dir?
Ich gehe tatsächlich auch lieber auf den Ansitz und Pirsche weniger. Das liegt aber daran, dass ich nicht so die Möglichkeit dazu hatte, das überhaupt irgendwie mal auszuprobieren mit dem Pirschen. Bin aber immer sehr beeindruckt, wie zum Beispiel Menschen, die Filme darüber machen, mit einer riesen Kolonne in der Pirsch tatsächlich auch noch Wild finden. Gerade so bezogen auf das Thema mit dem, du vertrittst dir das Wild oder so. Also wenn die dann da zu dritt mit Kamera und keine Ahnung was durchs Revier laufen, finde ich sehr, sehr spannend, dass sie dann tatsächlich trotzdem noch Anblick haben und auch noch Weidmanns Heil.
Es ist wirklich Hammer, ne? Weil also ich kenne ja viele Situationen, wo ich zum Ansitz gewechselt bin, angelaufen bin und dabei ist Wild abgesprungen, was ich vorher nicht gesehen habe und die gehen einfach auf Wild zu, um es zu bejagen, als ob das Wild vollkommen keine Notiz von ihnen nimmt. Das ist schon echt spannend, so mit Geländelesen, Windlesen und sowas, ne? Also Geländelesen, weil ja so Kuppen und sowas den Wind lenken und sowas. Das ist echt mega spannend. Da gehört schon viel Know-how zu und ich finde immer gerade so diese Sachen, diese Themen, wo du so ran ans Wild musst, wo du so dieses Know-how brauchst, das ist so für mich echt die Krone der Jagd. Ne? Ich hatte ja mal gesagt, ich will unbedingt zur Blattzeit ganz, ganz, ganz nah ran ans Wild. Setze mich mit Tarnung auseinander und mit geruchhemmenden Stoffen und sowas. Da probiere ich gerade so ein paar Sachen von Wolfskrieger. Also jetzt ohne, dass wir jetzt davon gesponsert sind, aber das ist das, was ich probiere gerade. Finde ich unfassbar spannend. Und das aber anzulaufen mit einer, wie du sagst, Kohorte von Videografen, ist schon echt nicht schlecht.
Ja, das war tatsächlich, ich war ja am Freitag tatsächlich als Schütze auf Drückjagd. Und im Angehen an den Sitz ist überhaupt nichts passiert. Und als ich dann sozusagen vor dem Sitz stand und die Stufen in der Hand hatte, die Sprossen in der Hand hatte und die Füße auf den Sprossen und das Gewehr noch über der Schulter, ging hinterm Sitz aus den Brombeeren so Rotte Sauen raus, die dann Wind von mir gekriegt hatten. War natürlich super ärgerlich, aber da kannst du mal sehen, wie schnell das geht. Und gesehen habe ich sie auch nicht im Angehen.
Ja.
Also Ich finde, Pirsch ist super spannend, aber das Revier muss auch für Pirsch passen. Ne? Also du brauchst halt Fläche, du kannst das nicht auf so 100 Hektar machen, das ist eigentlich eher so kontraproduktiv, finde ich, weiß ich nicht, keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe es noch nie gemacht, also kannst bestimmt auf 100 Hektar pirschen, aber weiß nicht, wenn ich mir das hier bei uns so angucke, dann da ist das mit Kugelfangen und mit Spaziergängern und keine Ahnung, was auch nicht so richtig der Burner. Wenn ich dann nach Mecklenburg-Vorpommern gucke, wo du irgendwie dann deine 500, 600 Hektar beläufst, dann könnte das durchaus besser sein. Keine Ahnung.
Ja, das mit dem Kugelfang, ne? Das ist gar nicht so ohne. Ich meine, also bei uns im Revier Da gibt es so ein, zwei Ecken, da würde das gehen, weil das so ganz langgezogene Senken sind, ne? Ich kenne aber auch Reviere, da war ich mal zu Gast, das war im Bergischen, ich glaube, das nennt sich Siefen, ne? Da hast du dann quasi, ja, die sind so zerklüftet, das ganze Gelände ist so zerklüftet und du, wenn du oben bist auf der Kuppe, dann guckst du halt runter in so ein Tal und da kommt direkt wieder der nächste Hügel, steigt wieder an oder kleiner Berg, ich weiß nicht, wie man das jetzt Siefe halt, ne? Und da hast du halt ständig Kugelfang. Das ist relativ gut. Auch wenn es dann etwas, es leben mehr Menschen da und du hast natürlich auch mehr Probleme als jetzt in der Lüneburger Heide mit den Pilzsuchern, ne, oder sowas. Aber das ist echt, neben dem Kugelfang kommt dann echt viel dazu mit Wind, der dann um diese Siefen da rumweht. Das ist schon echt eine Kunst. Ich finde aber, also man sagt ja immer so, wer pirscht, sieht viel, wer sitzt, schießt viel, ne? Und ich weiß nicht, inwieweit, das wäre es jetzt wirklich mal herauszufinden, inwieweit das irgendwelche Langzeitfolgen für so ein Revier hat. Weißt du, wie ich meine? Also wenn du da ständig durchpirscht, ich weiß nicht, bewahrheitet sich das, wenn man sagt, man hat auch ein Revier mal leer gepirscht?
Ich glaube, das ist seit Corona ziemlich egal, oder?
Ja, aber du bringst auf jeden Fall Stress rein.
Ja, klar. Also wenn du da immer Duftstoffe verteilst, bringst du immer Stress rein. Die Frage ist natürlich, ob dein Duftstoff jetzt der ausschlaggebende Punkt ist. Nachdem wir ja jetzt mehr Fußgänger als ich weiß nicht was im Revier haben. Mhm. Wenn ich das aber mit dem Forstvergleich, in dem ich noch jage, und den Pilzsammlern, den angesprochenen, dann gewöhnt sich das Wild da, glaube ich, sogar dran. Also okay, es ist jetzt spannend. Nicht so, dass man da weniger Wild sieht als woanders. Ja, also du siehst da weniger Wild, weil du vielleicht mehr Bestand hast oder dichteren Bestand, dichtere Naturverjüngung und sowas in die Richtung. Das ist natürlich sehr, sehr schwer zu bejagen dann, wenn das alles schon so hoch ist und sehr, sehr dicht aneinander steht. Aber dass das Wild jetzt nicht da wäre, das ist eigentlich selbst mit Pilzsammlern nicht so. Ne? Da hast du eher so wirklich das Problem, dass du, selbst wenn du auf Ansatz bist, auf fünfmal gucken musst, ob da nicht doch noch irgendwer rumrennt.
Ja, okay, ja, schwierig. Hast du schon mal von so einem Pirschstock geschossen?
Ja, nicht nur einmal.
Hast du, ja?
Ja, habe ich.
Okay, in welchem Zusammenhang, wenn du nicht pirschen gehst?
Beim Angehen zum Sitz.
Ach krass, du hast dann immer einen dabei?
Ja, also ich habe eigentlich immer einen Pirschstock dabei, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass durchaus schon was draußen stehen kann, wenn man mal später ins Revier fährt. Und ich habe auch schon Stücke über den Pirschstock erlegt. Ich war aber noch nie pirschen. Ne? Also mal abgesehen von auf dem Pirschweg zum Sitz. Ne? Und dann halt vielleicht nicht unbedingt auf dem Sitz gesessen und das Stück erlegt, sondern vielleicht daneben gestanden. Oder
spannend.
Irgendwo da in den auf dem Weg zum Sitz.
Was war die weiteste Distanz, die du geschossen hast vom Pirschstock aus? So, Pi mal Daumen.
Oh Gott, 100 Meter.
100 Meter? Ja. Alter Lachs. Ich finde das weit. Also ich habe mal von einem Pirschstock versucht zu schießen auf der Schießbahn, ne, weil ich das üben wollte. Und ich fand es unfassbar schwer. Weißt du, so ein einfacher Haselstecken. Und wir haben im Rahmen eines Videos also verschiedene Sachen durchprobiert. Da gibt es ja diese Pirschstöcke, die so, also es ist sozusagen ein Zweibein, ein großes, was du so auf Augenhöhe hast. Ne? Und dann gibt es das nochmal kombiniert. Da gehen dann die beiden Füße zusammen, aber du hast sozusagen eine Vorder- und eine Hinterschaftauflage.
Ja, genau, so einen habe ich auch. Das funktioniert wunderbar.
Damit fand ich es auch ziemlich cool, weil du hast dann nur noch dieses Hoch und Runter und rechts und links machst du ja nur noch in Nuancen. Und im Gegensatz dazu habe ich mich viel mit Dreibein auseinandergesetzt, weil das so ein Trend ist, der gerade aus Amerika kommt, vom Dreibein auszuschießen. Und ich muss sagen, ich finde es unfassbar beschissen. Also, sorry, wenn ich das so ehrlich sage, ne? Aber das vom Dreibein-Schießen finde ich mega schwierig, weil du kannst den Ellbogen nicht auflegen, ne? Du kannst den Hinterschaft nicht, du stehst dann da, du musst es richtig krass üben. Du kannst zwar das Gewehr vorne ja blockieren, ne? Also du hast da so ein Kugelkopfgelenk, ne? Und dann klemmst du es halt ein. Aber damit jetzt auf ohne weiteres so 100 Meter auf dem Reh, und wenn ich mir vorstelle, so die Höhe von einem Rehwildkörper sind 25 Zentimeter, und dann bewegt sich das Ganze noch und das Licht ist vielleicht nicht so geil. Also finde ich spannend. Im Sitzen, okay, kann man drüber streiten, wenn du in so einem Hang sitzt oder so und das ist Dreibein vor dir aufgebaut. Aber im Stehen fand ich es schwierig und ich habe auch mal so einen Gang durchs Revier gemacht, damit nachts. Und es ist unfassbar unhandlich. Schwer und unhandlich. Obwohl alles Carbon war und sowas. Ich hatte mal so ein Ding zum Testen. Ich weiß nicht. Wäre vielleicht spannend, mal aus der Community zu hören, wer sozusagen mit drei Beinen im Revier unterwegs ist.
Schreibt doch einfach mal in die Kommentare, was habt ihr für einen Pirschstock?
Ja.
Ne? Ich hatte so ein Dreibein übrigens auch mal. konnte man mal günstig bei Franconia kaufen und oben ist so ein V drauf gewesen, so wie so bei so einem Angelrutenständer. Mhm. Das Ding habe ich verschenkt.
Okay.
Das war totaler Müll.
Okay, also, ja gut.
Ich empfinde es als totalen Müll, weil einfach die Waffe nicht ruhig drauf liegt.
Okay, so. Also du müsstest eigentlich richtigerweise sagen, du hast es als Müll gelesen.
Ja, genau.
Ich glaube, das wär konform.
Aber ich habe ihn verschenkt und derjenige, der ihn hat, ist super glücklich damit. Vielleicht ist das einfach auch super. So etwas zwischen mir und dem Pürstock gewesen, dass das nicht so sein sollte, wie es war.
Also diese Dreibeine, die ich da auch ausprobiert habe, ne, die sind unfassbar hochwertig verarbeitet. Die sind so unfassbar teuer, da kriegst du Gewehre für. Und deswegen habe ich es auch nur ausprobiert. Aber ich weiß nicht, bitte?
Eieiei, sag ich.
Ja, ist eine hohe dreistellige Zahl, die man dafür ausgeben muss. Ich meine, um die 800 Euro oder so kosten. Und wie gesagt, da kriegst du halt schon echt billige Kniften für so.
Ja, wenn ich mir überlege, wie ich mit meinem Pürstock umgehe, ouch.
Ich hab mal einen Berufsjäger kennengelernt, der hat wirklich von einem Freund aus ganz leichtem Holz hat er sich so ein doppeltes Zweibein, wovon wir gerade sprachen, was du auch hast, zusammenzimmern lassen, selber sozusagen. Und der geht damit schießen und der sagt, bis 250 Meter würde er sich zutrauen, auf ein Ziel zu schießen und zu treffen. Kein Wild jetzt, ne? Weil es wäre jetzt so ohne Not, er würde schon näher rangehen, aber 250 Meter traut er sich zu. Das glaube ich ihm auch, ne? So als Berufsjäger. Aber im Stehen mit so einem Ding, nicht schlecht, der Specht.
Naja, Übungssache, glaube ich.
Ja.
Wobei du wirklich mit diesem Zweibein extrem viel Ruhe da reinkriegst in die Waffe.
Mit einem Zweibein?
Ja, so mit diesem.
Achso, mit diesem Zweibein, ja.
Ja, mit diesem V-Zweibein, genau. Keine Ahnung, wie es nennt sich.
Ja, so dieses klassische Harris-Zweibein unter dem Gewehr, ne? Also quasi vorne an der Riemenbügelöse befestigt und im Liegen zu schießen. Das funktioniert für mich richtig, richtig gut. Schwierigkeit ist halt nur, du hast eigentlich so gut wie nie Kugelfang, wenn du über dem Boden liegst. Ne? Also da musst du wirklich einen Berg haben irgendwie, wenn das nur der natürlich gewachsene Boden sein kann. Aber damit kriegst du echt eine hammermäßige Ruhe rein. Ich glaube, das nächste, was da einigermaßen drankommt, ist dann nur noch der Rucksack. Hast du mal vom Rucksack geschossen?
Nee, tatsächlich noch nie.
Also auch zu Übungszwecken nicht?
Nee.
Ich habe das mal ausprobiert, weil ich es irgendwie spannend fand. Und habe mir die Jagdausrüstung insoweit umgestellt, dass ich einen Rucksack habe, der, wenn ich ihn vor mir auf den Boden lege, kann ich das Gewehr genau zwischen zwei Taschen sozusagen einklemmen. Die Taschen sind auch immer befüllt. Also ich gehe ja so zum Bushcraften ins Revier, dann räume ich Schlafsack, Zelt oder je nachdem, wie ich da unterwegs bin, Hängematte, was weiß ich. Zelt natürlich nicht, wir dürfen nicht zelten, aber ne, die Plane, die räume ich dann raus, dann ist der quasi leer, dann kann ich das Stück Rehwild da reinräumen und damit wegtransportieren. So wegmarschieren sozusagen. Diese Taschen sind aber immer voll. Und genau da kann ich das Gewehr super zwischenklemmen. Und das war ein ziemlich cooler Hinweis, den ich aus dem Internet mir irgendwo geklaut habe. Ich glaube von Eberly Stock oder sowas. Das sind so Rucksäcke, auch sündhaft teuer, richtig geile Qualität. Und die haben aber so ein Velcro, heißt das, wie heißt das auf Deutsch noch? So ein Klettverschluss. Und auf diesen Klettverschluss packst du einen Sandsack. Fand ich mega praktisch.
Okay.
Das habe ich mir so ein bisschen abgeguckt mit diesen gefüllten Taschen. Funktioniert assrein, wirklich klasse.
Hm. Spannend. Aber wo kommt das vor, dass man vom Rucksack schießt?
Nie.
In den Alpen?
Nie. Aber ich fand's geil. Okay. Ich habe die Möglichkeit. Aber also da, wo ich jage, da habe ich die Möglichkeit nicht so zu.
Aber ich glaube, in den Bergen wäre das aber eine Idee, ne?
Auf jeden Fall. In den Bergen, ja. Ne? Wenn du so Kugelfangen hast, immer los, ne? Auch vom Zweibein, ne? Wobei da ist die Schwierigkeit oder das Doofe. Ich sag jetzt mal, wenn du so ein Harris-Zweibein, die sind ja noch einigermaßen erschwinglich, ne? Die gibt es in drei verschiedenen Größen. Die Beine sind immer zum Ausziehen, mit Rastung, ohne Rastung, egal. Wenn du damit auf dem Schießstand viel üben willst, im Sitzen zu schießen, ne? Oder sage ich jetzt auf einer Long-Range-Bahn und du schießt im Liegen, dann brauchst du eigentlich das Zweibein mit den kürzesten Füßen. Weil wenn du jetzt im Sitzen schießt und du hast eine Nummer größer, also die mittlere Größe, dann ist es schon so hoch, dass du hinten den Hinterschaft extrem mit Sandsäcken unterbauen musst und das wird alles kippelig und wackelig. Ist nicht gut. Bloß wenn du jetzt im Revier unterwegs bist, dann hast du natürlich Bewuchs, ne? Gras oder was weiß ich. Und um da drüber schießen zu können, muss das Zweibein schon relativ hoch sein. Das heißt, du hast eigentlich nicht so eine optimale Möglichkeit, das zu üben. Das ist irgendwie so die Schwierigkeit, weil so der Standard Schießstand in Deutschland gibt es nicht her.
Ne? Meinst du? Also ich schieße auf den Schießstand ab und zu auch mal mit dem Pirschstock und den kann ich da einfach hinstellen.
Ja, Pirschstock schon, aber im Zweibein, also mit dem Zweibein über Gras so hinwegzuschießen.
Ah, ne? So meinst du das? Ja, jetzt habe ich es verstanden. Zweibein, vorne dran gebauen. Ja, entschuldige.
Es wäre natürlich schön, wenn du so einen Schuss mal im Revier machen könntest, um das mal zu trainieren. Aber das ist dann natürlich so eine Sache. Ne? Also einschießen und anschießen,
ja. Du darfst ja anschießen im Revier.
Du müsstest das...
So mal einen Kontrollschuss machen.
Du müsstest in dem Sinne einen Kontrollschuss mit Zweibein machen, ja. Solltest du sowieso, weil wir herausgefunden haben im Rahmen eines Videos, dass wenn du ein Zweibein drunter baust und je nach Untergrund, sich die Treffpunktlage verändert.
Warum?
Du hast bei dem Zweibein, je nachdem was du für eine Ausführung hast, hast du Gummifüße. Und wenn du jetzt von einem Holztisch schießt auf einen Schießstand, durch den Schuss entsteht sozusagen so eine Vibration und die hüpfen. Auf jeden Fall verändert sich die Treffpunktlage. Das ist echt ganz spannend, kann man in dem Video sehen.
Spannend.
Und wenn du jetzt von einem Waldboden ausschießt, ist der Untergrund wieder etwas anders, als wenn du von einer Wiese ausschießt. Oder wie mir mein Chef, dem ich das dann erzählt habe, der Scharfschütze bei der britischen Armee war, gesagt hat, ja, kennt er, wenn du vom Dach schießt, ist es auch so. Wo ich mir so dachte, ja klar, wenn du vom Dach schießt, das passiert mir ständig, dass ich wild vom Dach schießen muss. Ne?
Naja, wenn du aus Versehen auf der Kanzel liegst.
Ja, genau. Ja. Verrückter Typ. Auf jeden Fall.
Vom Dach schießt, kenne ich es auch so.
Ja, logisch.
Sehr gut.
Der hat auf jeden Fall eine bewegte Vergangenheit, was das angeht. Nichtsdestotrotz sollte man wirklich kontrollieren.
Okay, aber machen kann ich ja eh nichts, oder? Weil sich ja mein Untergrund ständig ändert.
Nee, du kannst nichts dagegen machen, aber du solltest es tatsächlich, wie soll ich sagen, probieren. Und wissen, inwieweit sich das verändert. Vielleicht stellst du im Rahmen dessen mit, wenn du vom Dach schießt, ist die Treffpunktlage 4 cm höher. Dann brauchst du nicht GE einschießen oder ich konstruiere jetzt gerade was, ne, das holpert. Aber weißt du, wie ich meine, ne? Wenn du sagst, das ist jetzt 4 höher.
Ist wie bei meiner normalen Waffe, wenn ich den Schalldämpfer abmache, dann rutscht sie von GE auf Fleck.
Exakt. Was ein Riesenzufall ist, muss man dazu sagen. Das ist ein geiler Zufall.
Geht
die niemals weg.
Das ist sehr, sehr praktisch.
Ja, total. Wobei, warum gibt es einen Grund für dich, ohne Dämpfer zu schießen, ne?
Drückjagd.
Im Ernst? Machst du den runter bei der Drückjagd?
Schwingt besser.
Ja. Hast du schon mal über eine Laufkürzung nachgedacht?
Noch kürzer geht der gar nicht. Kannst du dir ja am Freitag anschauen.
Ja. Genau, übrigens, wir sehen uns ja, haben wir genau. Darüber gesprochen. Ne?
Ja. Wir sehen uns am Freitag. Dann gibt es auch was Schönes für die Community danach, hoffe ich.
Wollen wir es schon anteasern, oder?
Raus.
Ja, also wir wollen uns treffen, Sina wird auch dabei sein und wir wollen so ein bisschen wild Gaumenfreuden besprechen. Es geht ja jetzt auf die Weihnachtszeit zu und da werden wir was zaubern. Inwieweit wird noch nicht verraten, aber es gibt auf jeden Fall was zu sehen, später auf YouTube.
Genau. Was zu sehen, nicht zu schmecken und wenn es danach keine Folge mehr gibt, war das Kochen echt schlecht.
Ja.
Ich weiß gar nicht. Also wie gesagt, also Pirschen ist was, würde ich gerne mal machen. Gucke ich mir aber meistens irgendwo auf irgendwelchen Videos an von Menschen, die in Schottland unterwegs sind und dann auch noch in der tiefsten Gangart durch die schottischen Berge krabbeln. Ich glaube, das ist so das prädestinierteste Gebiet für die Pirsch.
Ja, wenn wir jetzt bei Ansitz und Pirsch sind, also ich kenne halt auch viele Jäger, die nicht am Tage pirschen, sondern nachts im Revier unterwegs sind. Um uns mal so eine kleine holprige Überleitung zu bauen. Es hat sich irgendwie so ein bisschen bewährt, dass du halt ja nachts Schweine auf die Schwarte rücken kannst. Ne? Du kannst dich natürlich den Rotten auch so annähern. Es gibt ja auch viele Videos drüber auf YouTube. Du kannst natürlich auch klassischerweise bei Mond vom Sitz jagen oder ich weiß nicht, im Raubwild auf der Pirsch nachts an Mäuseln irgendwie im Schneehemd oder gibt es ja die abgefahrensten Geschichten. Was so ein bisschen jetzt die Frage ist, ist es eigentlich vertretbar, überhaupt nachts auf Wild zu jagen? Wie stehst du dazu?
Also ich glaube, dass das nachts auf Sauen jagen vertretbar ist, solange wir über Seuchenprävention reden. Dann wäre das meiner Ansicht nach sehr vertretbar. Ich weiß nicht, wir hatten ja schon mal irgendwann eine Folge über Nachtsichttechnik und seitdem habe ich mein Vorsatzgerät, was ich mir irgendwann mal gekauft habe, auch bis dato noch nicht wieder benutzt, beziehungsweise auch davor habe ich es Ewigkeiten nicht benutzt, weil, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ich hatte bis jetzt immer das Glück, auch Sauen mal irgendwie bei Tageslicht zu sehen, auch wenn das total selten ist, scheinbar, weiß ich nicht. Ich habe dann zwar keine Chance gehabt, da einen Schuss drauf anzutragen, aber die kommen ja durchaus auch morgens dann, wenn es hell wird, so langsam wieder zurück oder wechseln dann auch nochmal irgendwo durch, damit sie dann ihren Einstand wiederfinden oder sie sind dann halt abends doch nochmal irgendwann unterwegs und fangen dann an zu laufen. Man muss halt nur an der richtigen Stelle sein, glaube ich.
Mhm.
Aber so per se immer einfach irgendwie mit Nachtsichttechnik auf die Sauen zu warten. Ja, wie gesagt, ASP, Wildschadensprävention, das sind so Sachen, wo ich sagen würde, ja. Aber da stelle ich mir dann auch die Frage, ob es nicht sinnvoll wäre, dass ein Jäger, wenn er sowas benutzen will, zumindest mal irgendwie einen Kurs besuchen würde, um das Ganze dann auch tatsächlich auseinanderklabüstern zu können. Weil ich finde es gar nicht so einfach, im Wärmebildhandgerät schon irgendwie ein Stück Wild anzusprechen, wenn du es einfach nur so mit hast. Und dann soll ich da irgendwie nachher auch noch drauf schießen. Also es bedarf schon sehr viel Übung und sehr viel Knowledge, um das auch auseinanderzuhalten. Und ich finde, man kann ja durchaus leider öfter mal in der Presse lesen, dass das nicht immer funktioniert. Ne? So.
Jetzt letztens mal ein Beispiel.
Letztens war gerade irgendwo in der Jagdzeitung ja das Thema, dass da jemand ein Pferd erschossen hat. Ja. Weil er dachte, das wären Sauen. Und ich persönlich kenne das tatsächlich, also ich kenne eine Geschichte, die sehr dicht an mir dran war, wo jemand eine Kuh mit mit einer Sau verwechselt hat und die halt auch übers Wärmebildgerät nachts erlegt hat.
Mhm.
Und da frage ich mich natürlich, ob es da nicht ein bisschen mehr Regelwerk geben müsste, was du einhalten solltest, bevor du mit Nachtzieltechnik jagen, Nachtwärmebildtechnik, Vorsatzgerät, keine Ahnung, wie man das nennt, jagen kannst, weil Nachtzieltechnik ist verboten. Mhm. Dann auch überhaupt irgendwie befähigt bist, um das zu tun. Ne? Also aktuell ist es, glaube ich, in Schleswig-Holstein so, dass du, weiß ich gar nicht, 2 Jahre einen Jagdschein haben musst oder so? Irgendwie so.
Ach, ja, okay.
Ich glaube, spannend. Ja.
Wusste ich nicht.
Also du darfst es nicht, wenn du Jungjäger bist, so nach dem ersten Jahr.
Aha.
Aber so ganz genau weiß ich auch nicht.
Das sind manchmal so merkwürdige Verordnungen. Also ich weiß, was dahinter steht, ne? Und ich glaube auch allen Unkenrufen zum Trotz, wenn in diesem Land irgendwas entschieden wird, steht im Anfang immer das Gute dahinter. Man will irgendwas machen, weil man wirklich davon überzeugt ist, dass es dann besser ist.
Ich habe es gerade mal nachgelesen. Also die Jagdscheinhaber müssen mindestens 1 Jahr lang einen Jagdschein haben. Mhm. Na, interessant wäre es ja eigentlich, nicht 1 Jahr einen Jagdschein haben, sondern 1 Jahr einen Jagdschein haben und zusätzlich noch irgendwie zumindest mal so eine Ausbildung gemacht oder zumindest mal so einen Kurs besucht haben mit wie spreche ich über Wärmebildtechnik ein Stück Wild an.
Es ist halt so völlig random, weil 1 Jahr einen Jagdschein haben beinhaltet ja nicht 1 Jahr zur Jagd gegangen zu sein oder 1 Jahr Revierinhaber zu sein oder irgendwie einen Kurs besucht zu haben, wo das zum Thema gemacht wurde. Das heißt einfach, du bist Jungjäger, du hast vielleicht noch keine Kanone, aber im 2. Jahr, let's go. Das macht so keinen Sinn wieder, ne?
Naja, also es bedeutet, glaube ich, in den seltensten Fällen, dass jemand schon zur Jagd gegangen ist, aktuell. Ne?
Absolut, ja, ging mir ja genauso. Es ist halt wieder so eine Verordnung, irgendwie genauso wie mit dem Nachweis für Bewegungsschießen oder so, ne? Also beweis mir, dass du in das richtige Ende reinguckst, schießt 3-mal in die Luft und wenn du dich nicht verletzt hast, dann hier hast du den Schein. Ich finde, sowas macht halt keinen Sinn, wenn du das nicht irgendwie graduierst und das auch an irgendwas knüpfst, also an irgendeine Leistung. Dann finde ich, ist es eine Gängelei. Warum müssen da alle hin? Warum müssen da alle Geld für bezahlen, wenn eh nichts abgeprüft wird? Also um auf eine Wand zu schießen, wo ein Film abläuft und ich muss nicht mal was treffen. Das ist ja witzlos, oder? Dann kann man es auch lassen. Macht halt richtig und sagt halt, okay, du musst halt das und das treffen. Schaffst du das nicht, kannst du gerne wiederkommen und ein bisschen üben. Alles gut, bin ich fein damit, ne?
Ja, da sind wir wieder beim schleswig-holsteinischen Schießnachweis.
Ja.
Ich muss 5-mal den Abzug gezogen haben, aber wo die Kugel gelandet ist, ist egal.
Ja.
Sehe ich aber sehr ähnlich. Also mir wäre ja ganz sinnig, dass 4 mindestens mal irgendwie eine 8 sind von den 5 Schüssen, die du da machen musst, damit du diesen Zettel auch kriegst. Das ist auch irgendwie immer erreichbar, glaube ich. Also wenn du ein bisschen übst vorher.
Und genau, man muss
das halt mit üben, Kimme und oder? Korn hin. Also ich zumindest. Ich habe meinen Schießnachweis auch mit Kimme und Korn
gemacht. Ja, komm, gib mal nicht so an hier.
Ja, was? Ist so.
Das ja, genau.
Übes. übe es
ja, und geht. Ja, nein, ist ja richtig. Ich versuche nochmal zärtlich den Bogen zurückzuschlagen zu dieser Nachtjagdgeschichte. Also Auslöser, warum mir das durch den Kopf ging überhaupt, dieses Thema war, ich habe einen Beitrag gesehen auf Instagram. Ich glaube, der Kanal hieß Ökologische Jagd oder irgendwie sowas. Und dem kann ich ja erstmal viel abgewinnen als ehemaliger Ökobauer. Und habe dann jemanden darüber schwadronieren sehen, dass es unethisch ist, nachts zu jagen. Und das hat so viel Widerstand in mir ausgelöst. Ich kann aber die Position total verstehen. Ne? Also da wird dann gesagt, okay, hier lebt Wild. Ne? Wir drängen das Wild sowieso sehr an den Rand der Existenz vielleicht irgendwie. Also wir gängeln es durch unser Dasein, dass wir als Mensch Raum einnehmen und Lebensraum bedrohen und das Tier immer nur auf uns reagiert. Ne? Und jetzt gehen wir es auch noch bejagen. Ne? Das Tier richtet sich nach uns und verlegt halt seine Hauptaktivitätszyklen jetzt mal mehr, mal weniger betrachtet in die Nacht hinein, weil es da sicher ist. Weil der Mensch halt da durch seine Augen, ne, also biologisch betrachtet, im Nachteil ist. Und jetzt schafft er sich halt Prothesen, also Technik, kann diesen Nachteil wieder überwinden als Krone der Schöpfung und geht halt dem Wild dann nachts auf die Schwarte und dann hat das Wild gar keine Chance mehr. Jetzt könntest du aber ja auch dagegen halten, naja, wenn die Jäger alle nachts auf das Wild gehen, dann verlegt es halt seine Aktivität wieder in den Tag. Weil tagsüber sind alle arbeiten, keiner hat Zeit. Weißt du, ich meine, es ist halt, ich weiß nicht, ob man so dieses, also ich muss es kurz ein bisschen einschränken, ne? Ich sehe das auch so, Schweine zu bejagen nachts, Raubwild zu bejagen, also bei Schalenwild fände ich es irgendwie ein bisschen schwierig, tatsächlich. Jetzt kann man natürlich die Frage stellen, wo machst du den Unterschied? Wenn du Schweine nachts bejagen kannst, dann könntest du ja auch Rehwild nachts bejagen, weil das Lebewesen ist ja nun mal das Lebewesen vom Wert her gleich. Dann könnte man mit einer Reproduktionszahl irgendwie argumentieren und sagen, naja, aber wenn wir das nicht schaffen nachts, dann wären wir der Lage nicht mehr Herr. Ne? Beim Rehwild sieht das halt anders aus oder beim Rotwild. Aber per se zu sagen, dass es unethisch ist, das nachts zu machen, finde ich halt nicht, weil ich komme am Ende des Tages, komme ich immer wieder darauf zurück, oder der Nacht, komme ich halt immer wieder darauf zurück, was ethisch ist und was nicht, entscheidet der Jäger durch das Verhalten am Abzug. Er muss ja nicht. Nur weil etwas erlaubt ist, muss er es ja nicht machen. Und ich finde, wenn du da einen moralisch einwandfreien Kompass hast, dann hätte ich jetzt nichts dagegen, auch Schweine nachts zu jagen, die anzupirschen und zu schießen, wenn das sicher ist. Weißt du, wie ich meine?
Ja, du kannst ja auch, also das Thema, mit dem wir verschieben das Ganze hin und her und wir gleichen irgendwas aus, kannst du ja auch damit ausgleichen, dich selbst zu begrenzen, indem du, wenn du zumindest ein eigenes Revier hast oder in einem Revier jagst, dass du Wildruhezonen hast, in denen du halt einfach nicht jagst.
Genau.
Na, dann hat Wild immer die Möglichkeit, irgendwohin auszuweichen, wo es auch nicht bejagt wird. Ob das nur nachts ist oder ob das tags ist. Aber ob ich jetzt unbedingt Sauen permanent nachts nachstellen muss, nur weil ich der festen Überzeugung bin, dass sie gelernt haben, dass wenn die Sauensonne draußen ist, werden sie bejagt, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass alle das mittlerweile wissen. Also, aber mögen die Sauenjäger mal in die Kommentare schreiben, ob das ein Riesenunterschied ist, bei stockdusterer Nacht rauszugehen oder wenn der Mond oben steht. Dafür bin ich zu wenig Sauenjäger, muss ich ehrlich gestehen.
Also ich habe tatsächlich die Erfahrung selbst gemacht, dass in den Tagen an Vollmond sozusagen, ne, vor und nachher, so diese 3 Tage, einen Tag vor Hauptmond und dann danach, habe ich selber schon Sauen gesehen, die im Schlagschatten der Bäume unterwegs waren. Die konnte ich mit dem Wärmebildhandgerät beobachten. Die sind aber nicht rausgegangen aufs Feld. Die haben sozusagen alles, was sie so bis zum Schlagschatten an Raum einnehmen konnten, eingenommen und sind nicht rausgelaufen. Das fand ich schon unfassbar bemerkenswert, ne? Für so eine Wildart, dass sie sich so daran adaptiert hat, ne? In dem Revier, weil die ganz genau gewusst haben, also unterstelle ich jetzt mal, wenn der Pürzel hier in die Sauensonne kommt, dann sind wir weg vom Fenster. Aber ganz grundsätzlich zurück, selbst wenn sie rausgegangen wäre und selbst wenn ich ein Vorsatzgerät gehabt hätte oder auf Schweine gejagt hätte, finde ich ja, nur weil ich die Möglichkeit habe, so wie du hast ja auch so ein Vorsatzgerät, du nimmst gar nicht mit. Du reglementierst das und du sagst, das, was ethisch ist, entscheidest du selber als Mensch durch deine Haltung zur Weitgerechtigkeit. Per se aber zu sagen, dass die Nachtjagd jetzt das ausschlaggebende Ding ist, finde ich, klingt für mich, hat so ein bisschen was von einer, naja, ich muss so eine Entschuldigung suchen, weißt du, oder ich muss so eine, wie soll ich das ausdrücken? Ich muss jetzt einen Grund suchen oder irgendwas fingieren, damit ich nicht geprüft werde auf meinen moralischen Kompass. Weißt du, wie ich meine?
Puh. Also, schwieriges Thema.
Ja, total schwieriges Thema.
Ja, aber klar. Also ich muss nicht, also wir haben ja das Problem, wir bejagen Sauen rund um die Uhr und das ganze Jahr über ohne Schonzeiten. Und das glaube ich fast deutschlandweit oder sogar deutschlandweit wegen der ASP. Mhm. Jetzt schlagen wir mal kurz ein Brückchen zu einem Artikel, den ich heute in der Pirsch gelesen habe, zur Erforschung der Schluckimpfung von Sauen gegen die ASP. Was ja durchaus mit dem Fuchs schon getan worden ist. Also sprich, wir haben ja den Fuchs damals Schluck geimpft gegen die Tollwut. Und wenn wir die Sauen jetzt gegen ASP-Schluck impfen, dann haben wir ja eigentlich das Problem der ASP-Prävention gar nicht mehr. Auf Grundlage derer ja das Nachtjagen mit Wärmebildvorsatzgerät irgendwann mal eingeführt worden ist, um halt unsere Bestände oder ja unsere Bestände zu reduzieren. Was ist denn, wenn die jetzt einfach gar nicht, also wenn die immun sind gegen die ASP, schaffen wir das dann wieder ab und kriegen die dann wieder Schonzeiten? Die Frage würde ich jetzt auch einfach mal in den Raum stellen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie die Politik das machen würde. Aber da muss der moralische Kompass eines jeden Sauenjägers ja dann auf einmal zumindest mal umschlagen in die Richtung, okay, ich habe gar keine Grundlage mehr, das jetzt permanent nachts zu tun mit Vorsatzgerät. Weil die Grundlage war ja ASP-Prävention. Oder?
Richtig. Ja, genau so. Ja. Ich sehe es halt auch beim Rewe so ein bisschen so, ne? Wenn ich jetzt kurz den Spagat noch machen darf.
Kommt drauf an, wie sportlich du bist. Mach mal.
Die Jagdzeiten auf Rewe sind ja auch stark ausgeweitet. Zumindest da, wo ich jagdlich unterwegs bin. Und da wird halt einfach von dem Revierinhaber gesagt, ja, machen wir aber nicht. Weil so dieses krasse Wald vor Wild, das brauchen wir jetzt hier nicht. Wir kriegen das auch anders geregelt. Behaupte ich jetzt einfach mal so groß, kotzig, wie ich bin. Da finde ich, da beweist es sich halt so. Nur weil etwas erlaubt ist, musst du es halt nicht machen. Ne? Also, du kannst es halt erweitern. Du kannst es auch machen. Du kannst ja auch sagen, ey, irgendwie mit dem Bewuchs im Wald, das finde ich schon sinnvoll. An der und der Stelle wird halt das Wild schon bejagt, weil wenn das Blattgrün austreibt und so, dann sehen wir da nichts mehr, dann ist da Jagen vorbei. Dann ist es halt für den Rest des Jahres vorbei. Also gibt es einen guten Grund, das zu der Zeit da auch schon vorher zu machen. Ne? Auf der anderen Seite kannst du ja sagen, ich bin ja nicht gezwungen, das zu machen. Das ist ja das Schöne, wir sind ja nicht gezwungen. Ne? Wir überleben ja auch so, wir können ja zur Not in den Supermarkt gehen. Und das finde ich ist immer so das schwierige Ding, per se dann zu sagen, nein, ich lehne das ab oder ja, ich mache das schon. Ich finde, es gibt für alles immer eine gute Begründung. Und wenn du das reinen Herzens angehst, dann finde ich, sollte da nichts dagegen sprechen.
Also sagen wir mal so, ich finde den Supermarkt bei Rewild und Wald jetzt gerade nicht unbedingt den besten Punkt, um zu sagen, ich gehe da dann hin, weil das hat ja einen ganz anderen Hintergrund, warum man im Wald mehr Rewild bejagen sollte. Ich bin der festen Überzeugung, dass du auch Rehwild halt aus einem Wald steuern kannst, solange du dem irgendwo eine Ruhezone anbringst. Ne? Es steht und fällt halt einfach irgendwo mit deinem Plan für dein Revier und vor allem auch mit deiner Fähigkeit und Möglichkeit, mit Landeigentümern zu reden, ob sie nicht Flächen für dich haben, die du eventuell pachten kannst zum Beispiel. Keine Ahnung.
Ne? Naja, und deiner Position auch, ne? Wenn du jetzt ein Jäger bist, der sagt, der Wald ist mir eigentlich total egal, weil ich habe keinen Wald und du verstehst dich jetzt mit dem nicht aus irgendwelchen Gründen oder auch schon, aber dir ist es einfach egal, dann siehst du das natürlich anders, als wenn man jetzt, ich sage mal, so einen integrierenden Blick da drauf hat, so wie du ihn jetzt hast, ne? Der dann sagt, ich will, dass alle irgendwie zufrieden sind, will das irgendwie steuern können, ich mache mein Management, ne? Was vielleicht auch irgendwie so als Vorausschau, ja, ich weiß nicht, würdest du das durchsetzen? Dass man so einen integralen Blick auf die Jagd bekommt?
Ja, ich finde, das ist etwas, was man vielleicht auch schon mal beim Jagdschein irgendwo lernen sollte. Ne? Also, was ist Reviermanagement? Muss ich ganz ehrlich gestehen, kam bei mir nicht ganz so ausgiebig vor. Also, wie kann ich Wild lenken? Wie kann ich Wild wohin lenken? Oder, also, ne, also wenn ich nicht möchte, dass Wild Wald verbeißt, dann muss ich halt im Wald intensiv jagen. Wenn ich also ein Waldfeldrevier habe, dann lasse ich Schalenwildarten, die nicht Schwarzwild sind, halt einfach außerhalb des Waldes in Ruhe und setze mich nicht an die Waldkante, sondern in den Wald und jage da.
Klar.
So, natürlich kriegst du dann irgendwann vielleicht auch nochmal so das hier und da mit deinen Landwirten, ne, wenn dann das Dammwild im Mais steht oder das Rotwild. Aber dafür brauchst du dann halt irgendwo eine Zone, wo die wirklich so komplett in Ruhe lässt, wo auch vielleicht mal nicht so alle 30 Sekunden Träger hinfährt. Und das dann zu managen ist halt wirklich, das ist Management, das ist Sprechen mit vielen Personen und Organisieren von vielen Dingen, glaube ich, in deinem Revier. Was du halt einfach gar nicht als der Jagdausübungsberechtigte immer selber machen kannst, sondern dafür brauchst du immer Hilfe von irgendwem.
Mhm. Ja, und du brauchst das Ziel, ne? Und du brauchst auch den Willen, das wirklich umzusetzen, ne? Dann auch den Finger gerade zu lassen.
Ja, und dich halt vor allem nicht an deine Wildruhezone zu setzen.
Genau, ja, das meine
ganz
ich.
Wichtig.
Ja, ganz genau. Ja, oder du sitzt irgendwie dann, du sitzt am Feld und dann kommt der Lebensbock raus oder so, ne? Dann sagst du halt, ah. Ja,
hat er halt heute Glück gehabt, würde ich sagen.
Ja, so muss es dann sehen, ne?
Ja. Ja. Aber ja, wie gesagt, aber das ist auch nur meine persönliche Meinung dazu, ne? Also ich will das auch nicht immer Wild-Wald-Konflikt nennen, weil das ist halt gar kein Konflikt. Das ist ein Konflikt, der meistens oder meiner Meinung nach, und das werde ich wahrscheinlich gesteinigt, darauf beruht, dass Menschen, aka Jäger, teilweise und wirklich nur teilweise, es gibt viele, die das auch wirklich durchziehen, sehr, sehr faul sind und nicht im Wald jagen, weil das ist ja komplizierter, als wenn ich mich da einfach irgendwo an die Waldkante hock und ich genau weiß, was kommt da sowieso raus, das Wild.
Mhm.
Na, also im Waldjagen ist schon anstrengend, teilweise. Je nach Größe des Bestandes, je nach der Größe der Naturverjüngung, keine Ahnung. Du hast einfach nicht so viele Chancen, du musst schneller sein, du musst verdammt schnell ansprechen können. Na, und das geht natürlich wesentlich einfacher, wenn ich mich...
Du bist auch eingeschränkt in der Zeit, ne? Es wird schnell dunkel oder so,
genau.
Büchsenlicht ist vorbei und so Sachen, ja.
Na, also Büchsenlicht kannst du schon mal tippen, so halbe Stunde, dreiviertel Stunde früher zu Ende. Na, das sind alles so Punkte, die machen das natürlich nicht angenehm, da zu sitzen und zu jagen. Aber ich kann euch also sagen, es machen auch ganz viele Dinge sehr, sehr angenehm, da zu jagen. Wie zum Beispiel, wenn die ersten Vögel anfangen zu zwitschern, wenn das nächste Eichhörnchen den Baum hochläuft, was du auch auf dem Feld nicht siehst, wenn du eine Schnepfe durch die Gegend fliegen siehst. Ne? Das sind so alles Sachen, die siehst du halt einfach im Feld halt sehr, sehr selten. Ne? Und da wir ja nun auch weniger Rebhühner haben und weniger Fasanen und sowas, sieht man das auch sehr, sehr selten. Da können wir mal eine andere Folge drüber machen. Niederwildjäger müssen wir, glaube ich, nochmal ausgiebiger betüdeln. Ich hätte da auch jemand, der macht das, glaube ich, sehr intensiv. Aber das sind so Sachen, da glaube ich, dass das teilweise sehr bequemlich ist von der Jägerschaft. Aber ist auch nur meine persönliche Meinung, ohne jetzt alle über einen Kamm scheren zu wollen. Also es
Nein, natürlich den und den, nicht. Das ne? tun wir natürlich
nicht. Ja, so ist das. Feld, Wald, Wild, Konflikt.
Schön gesehen.
Aber ist es denn jetzt ethisch vertretbar, nachzujagen? Ich glaube schon. Also mit den richtigen Beweggründen, glaube ich, ist das ganz grundsätzlich ethisch vertretbar. Und vor allem, wenn ich glaube, du das auch kannst.
Ja, genau. Damit steht und fällt es auch. Ne? Also Entfernungen sind anders. Du findest Stücke vielleicht nicht, weil am Tage sich schon die Stelle zu merken, wo du das Tier getroffen hast, ist ja schon eine Kunst. Also musst du schon da musst du kaltes Blut haben, dass du das nicht verballerst. Ne? Also, wenn ich mich gerade an meine Jungjägerzeit zurückerinnere. So, und dann mit Schwarz-Weiß und Wärmebild ist dann wahrscheinlich nochmal was anderes. Dann musst du dein Revier gut kennen und ja, halt die Distanzen. Ne? Es wirkt alles viel näher. Gut, da gibt es auch wieder Technik für, dass du das dann. Aber wie du sagst, das muss man alles üben und dann kann man es auch machen. Aber ich glaube auch per se, du kannst halt Dinge aus den richtigen Gründen tun und aus den falschen Dingen tun. Und per se zu sagen, nachts auf Wild zu jagen, ist unethisch, trifft in meiner Betrachtung nicht zu.
Ja, das war ein wunderschönes Schlusswort, Jochen, für unsere beiden Themen, glaube ich. Und wie immer kommen wir zum Thema, was hast du eigentlich letzte Woche so getan? Jochen, was hast du so letzte Woche getan?
Wir waren am vergangenen Samstag mit der Firma auf einer Schießbahn 200 und 300 Meter. Und vorher so eine kleine interne Schulung, wie kann man auf weitere Distanz jagdlich und halt präzise schießen. Da haben wir dann von unserem, also von dem benannten ehemaligen Scharfschützen, der mein Chef ist, eine kleine Einführung gekriegt. Das war ziemlich spannend und cool, hat Spaß gemacht. Und dann sind wir, das war Freitag, und dann sind wir am Samstag auf die Schießbahn und konnten das dann in die Tat umsetzen. Das war sozusagen ein Vorläufer, weil wir das mit der Firma wahrscheinlich in Hinkunft gerne in Kursen so anbieten wollen. Und das hat ziemlich viel Spaß gemacht. Ich habe meine zwei Waffen getestet, einmal die 308 und die 65 Creedmoor auf 200 und 300 Meter. Das hat alles wunderbar funktioniert.
Was hat denn besser
Das
funktioniert? Die Creedmoor oder die 308?
auf Anhieb funktioniert hat alles mit der Creedmoor, weil ich da die ballistische Tabelle ausgerechnet hatte. Das hatte mir mein Kollege Christian im Vorfeld einmal schon erledigt. Bei der 308 habe ich es nicht gehabt. Ja, da musste ich mich sozusagen an die Distanz ranklicken, ne? Und dann habe ich dann gesehen, okay, 200 Meter ist nur zwei Klicks, nee, drei Klicks mehr als die GEE, also vier Klicks hoch auf 100. Damit habe ich auf 200 Meter getroffen und war dann auf 300 Meter nur leicht runter. Genau, also im Prinzip war das dann so Trial and Error, aber hat auch dann gut funktioniert. Aber es ist halt cool, wenn du gehst mit der Kanone an den Stand, denkst 300 Meter, pff, ist schon ein bisschen was, ne? Dann guckst du in deine Tabelle, okay, so und so viele Klicks hoch, Klicks, ein Klick zur Seite, alles klar, schieß, Treffer, ab nach Hause. Gut, gutes Gefühl, funktioniert.
Super, Tag durch, Ende
Ja,
im Gelände.
genau.
Damit sind wir extra so weit gefahren. Hat
Ja,
geklappt.
genau. Natürlich nicht. Natürlich haben wir dann noch 40 Schuss jeweils da durchgerotzt, aber hat auf jeden Fall gebockt. Hat
Mit was
Spaß
schießt
gemacht.
man da? Mit was für einer Munition? Ja, wahrscheinlich nicht mit jagdlicher Munition, oder?
Ich habe mit jagdlicher Munition geschossen. Scheiß drauf. Weil ich mir gedacht
Au!
habe, ich habe mir gedacht, ich weiß, es ist Wahnsinn, aber ich habe mir gedacht, guck mal, jagdlich würdest du das ja mit der Munition machen. Ne? Also bis 300 Meter kann man drüber diskutieren. Dann will ich auch wissen, wie die jagdliche Munition auf die Distanz funktioniert. Und das ist eine Sache, die mache ich nicht jedes Mal und ich fahre auch nicht in Skiurlaub. Also komm, scheiß drauf, außerdem weiß halt meine Frau nicht. Egal.
Jetzt ja.
Jetzt ja.
Aber weißt du, was ihr mal machen müsst? Was mich total interessieren würde? So einen Ballistikblock auf 300 Meter stellen und dann da mal reinlangen mit so einer
Spannend.
Jagdmunition.
Ja,
Das wäre
spannend.
super genial für euren YouTube-Channel da, den ihr da habt.
Die sind verdammt teuer. Wir haben schon mal mit dem Gedanken gespielt, so ballistische Seife zu holen. Die sind verdammt teuer. Aber müsste man eigentlich mal machen. Ja, auf jeden Fall.
Und dann halt einfach mal zu gucken, wie reagiert eigentlich das Geschoss darauf? Geht das überhaupt noch auf?
Ah,
Ne?
ich habe
Oder.
was Witziges gehört. Ich habe was total Witziges gehört. Das war ein Weihnachtsgeschenk von Schützen. Die haben auf einen Block, ich weiß nicht, ob es in Deutschland war, ich glaube nicht, aber auf einen Block Lehm oder Ton geschossen. Und dann hatten die diese Kaverne drin und dann haben die es ausgebrannt im Ofen.
Und jetzt kann er daraus seinen Schnaps trinken.
Ich weiß, oh, das war aber, ja. Ich hätte wohl Bock, aber nee, das steht, glaube ich, auf dem Kamin.
War auch nicht schlecht. Warum auch nicht?
Ja.
Aber
Was war
das
bei dir
wäre
los?
total interessant. Bei mir.
Ja.
Ja, ich war Freitag ja spontan auf Drückjagd. So völlig aus heiterem Himmel in der Woche noch irgendwie spontan entschieden und gefragt worden. Und habe da tatsächlich ein Stück Rehwild erlegen können. Leider keine
Bleibt mal
Sauen,
Zeit.
weil die sind Weidmannsdank, weil die sind ja beim Angehen dann schon weg gewesen, aber ich glaube, die sind dann bei woanders auf der Strecke gelandet. Also es waren einige Sauen, die auf der Strecke lagen. Und hatte dann tatsächlich eine kleine Diskussion mit einem Dackel, der mein Stück Rehwild nicht in Ruhe lassen wollte und das angeschnipselt hat. Ein böser Hund. Musste ich dann die Jagdleitung erstmal anrufen und fragen, ob ich mal kurz den Stand verlassen kann, um mal den Hund zurechtzuweisen. Das haben wir dann auch gemacht und dann hat das auch in Ruhe gelassen.
Gut.
Ja, ansonsten war gar nicht so viel los. Am Wochenende habe ich Wochenende gemacht und tatsächlich mal nicht sehr viel. Und ja, das war es eigentlich. Mehr gab es nicht. Aber
Gut.
wir haben im Dezember noch was vor. Das wollten wir euch gerne noch mitteilen. Soll ich das mal tun?
Mach das Haus raus, komm.
Ja, okay, pass auf. Also, Leute, es gibt im Dezember ein kleines Gewinnspiel. Das Gewinnspiel wird auf Instagram und in unserem Podcast stattfinden und ihr müsst uns ganz genau zuhören bei unseren Podcast-Folgen im Dezember, weil ihr von uns Hinweise bekommt, die ihr kombinieren müsst, um diese dann sozusagen auf eine Webseite einzutragen, die ihr in unserem Instagram-Post finden werdet und die Regeln dazu auch und könnt dann ein paar hübsche Preise gewinnen, die wir auch auf Instagram sozusagen vorstellen werden. Und von daher, ja, followt uns da gerne oder wenn ihr es wissen wollt, dann followt uns auf jeden Fall und habt dann ganz viel Spaß sozusagen an unserem Gewinnspiel. Und der Plan ist eigentlich immer zu einem der Advents Sonntage eine Verlosung zu machen. Und ihr könnt dann sozusagen halt vier Preise gewinnen im Dezember. Das dazu.
Stark.
Und ja, heute gibt es keinen Social-Media-Tipp der Woche, weil Sinja ja nicht da ist. Die hat sich ja heute anderweitig in Abwesenheit befunden. Nein, die hatte ganz viele andere Sachen zu tun und konnte heute deswegen nicht. Und damit sind wir tatsächlich dann auch am Ende dieser Folge angekommen und wünschen euch bereits mit dieser Folge, weil sie am Freitag vor dem 1. Dezember rauskommt, eine wundervolle Weihnachtszeit. Ich hoffe, ihr habt alle schon eure Wohnung und eure Häuser geschmückt und habt den wunderschönen Kranz rausgeholt, den ihr aus Geweihstangen gebaut habt. Und damit, ja, Horrido, bald mal's heil und genießt die Vorweihnachtszeit.
Horrido!
Mit Sinja, Jochen und Marcel mitten im Jagdleben. Hier gibt's Tipps, Abenteuer und Erfahrung geben.